Ja, das Hauptthema, lass deine Wüste hinter dir, geistliche Lektionen aus der Reise der Kinder Israel. Werdet nicht Götzendiener. Wenn wir das genauer übersetzen, dann muss es heißen, hört auf, Götzendiener zu werden. Paulus ist in großer Not. Paulus warnt nicht vor einer Entwicklung, die hoffentlich nicht eintritt. Paulus versucht ja eine Vollbremsung zu bewirken bei lieben Geschwistern, die schon angefangen haben, Götzendiener zu werden. Und diese Dringlichkeit, die steckt in diesem Vers drinnen, die steckt in diesem ganzen 10. Kapitel drinnen, wo Paulus eben aus der Geschichte des Volkes Israels zitiert und damit das größte Kaliber zum Einsatz bringt, über welches er verfügt. Hört auf, Gottesdiener zu werden. Götzendiener zu werden. Wir wollen in mehreren Punkten uns diesen Text anschauen. Zunächst schauen wir uns das Zitat selbst an. Paulus zitiert ja aus dem Alten Testament. Und dann wollen wir uns fragen, wie fühlt sich Götzendienst eigentlich an? Danach betreiben wir ein wenig Ursachenforschung. Wir schauen, was sagt Gott eigentlich dazu? Und zum Schluss fragen wir uns, wie können wir denn zurückkommen zum Gottesdienst, wenn auch wir angefangen haben, Götzendiener zu werden und bereits auf dieser abschüssigen Bahn sind. Hört auf, Götzendiener zu werden, gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Wie geschrieben steht. Und dann zitiert Paulus: Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu spielen. Und mit diesen Worten warnt Paulus uns davor, Götzendiener zu werden. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Kapitel schon gelesen habe, aber erst im Zusammenhang mit der Aufgabe, über diesen Vers zu sprechen, ist mir aufgefallen, wie absurd dieser Vers ist. Wir werden gleich sehen, dass das völlig gegen jeden gesunden Menschenverstand spricht, was der Paulus hier tut. Und Paulus war nicht auf einer Bibelschule gewesen, denn sonst hätte ihm sein Lehrer jetzt mit dem Rotstift was an den Rand von dem 1. Korintherbrief geschrieben. Paulus hat bis zu diesem Vers im 1. Korintherbrief bereits 19 Mal aus dem Alten Testament zitiert oder sich darauf bezogen. Und 6-mal hat er bereits gesagt, es steht geschrieben. Dann merken wir, Paulus ringt jetzt nach Munition, er sucht jetzt nach Mitteln, mit denen er den Geschwistern sagen kann, stopp, nicht weiter auf diesem Weg. Und wie gesagt, das schwerste Kaliber, was er hat, ist das Wort Gottes. Er hat kein schwereres Kaliber. Er kann jetzt nicht mit gescheiten Vernünfteleien kommen, mit logischen Argumenten, sondern er kommt mit dem Wort Gottes. Paulus zitiert aus dem Alten Testament allerdings ganz, ganz seltsam. Denn die Geschichte, auf die er sich beruft, umfasst im Alten Testament immerhin ein ganzes Kapitel. Das können wir nachlesen in 2. Mose 32, in den Versen 1 bis 35. Im Alten Testament hat der Heilige Geist es für nötig befunden, 35 Verse zu schreiben über diese Begebenheit. Und Paulus beruft sich darauf. Das ist der Text aus 2. Mose 32. Ich weiß, die Buchstaben sind viel zu klein. Das könnt ihr gar nicht lesen. Selbst die Jungen unter euch werden Mühe haben, das zu lesen. Ihr braucht es auch nicht zu lesen. Ich setze voraus, dass wir die Geschichte kennen, die Geschichte vom goldenen Kalb. Haben wir alle seit unseren Sonntagsschultagen doch schon so oft gehört. Worum es mir geht, schaut euch jetzt diese Fülle von Text an. Das hat der Heilige Geist geschrieben. Und schaut euch an, wie komisch der Paulus hier zitiert. Das ist, was übrig bleibt von diesem Kapitel. Gerade diese wenigen Worte hat Paulus sich ausgesucht, um Erinnerungen an dieses ganze Kapitel wachzurufen bei den Geschwistern in Korinth. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ich war fast versucht, ein Experiment zu machen. Und zwar hätte ich ganz gerne um 3 Freiwillige gebeten, und sie sollten in einem Satz die Quintessenz dieses Kapitels zusammenfassen. Als letztes hätte ich dann Paulus aufstehen lassen und diesen Vers vorgelesen. Und wir alle hätten gesagt, lieber Paulus, Thema verfehlt. Du hast nicht verstanden, was das Wichtigste ist. Sich setzen, essen, trinken, aufstehen, sich belustigen. Ist das wirklich die Essenz von Götzendienst? Also 4/5 davon tue ich jeden Morgen. Ich setze mich, ich esse, ich trinke, ich stehe auf. Und manchmal klingt es auch noch danach, fröhlich zu sein. Das ist doch was ganz Normales, Alltägliches. Das tun wir wenigstens 3-mal am Tag. Wir setzen uns, wir essen, wir trinken, wir stehen auf und dann geht das Tagesgeschäft weiter. Und ich frage Paulus, warum hast du diese wenigen Worte ausgesucht? Du willst diese Gemeinde warnen vor Götzendienst und du suchst die belanglosesten Worte in diesem Kapitel heraus, um zu warnen? Ich sage auch nicht zu meinen jüngsten Söhnen, die jetzt gerade ihren Führerschein gemacht haben, fahrt nicht zu schnell mit dem Auto, denn unter Umständen muss ich euch ein Heftpflaster auf eine Schürfwunde kleben. Das wäre doch völlig daneben. Da fahre ich andere Geschütze auf, wenn ich meine Söhne davon überzeugen will, dass sie aber vernünftig fahren. Und Paulus warnt vor dem Götzendienst, indem er sagt, schaut euch die Israeliten an. Haben sich gesetzt, haben geessen, haben getrunken, sind aufgestanden, haben sich belustigt. Paulus, ist das wirklich die Essenz von Götzendienst? Wo bleibt denn das Wesentliche? Wo bleiben denn die eingeschmolzenen goldenen Ohrringe? Wo bleiben denn die Götzenopfer? Wo bleibt die Götzenanbetung? Einer der tiefsten Punkte, geistlich gesehen, im Leben des Volkes Gottes. Wo bleiben denn die zerbrochenen Gesetzestafeln? Als Mose das sieht, da zerschmettert er das Gesetz Gottes, welches er eben bekommen hatte. Und wir merken, wie furchtbar dieser Götzendienst war. Wo bleibt denn das Gericht an Gottes Volk? 3000, die es das Leben gekostet hat. Und Paulus, wo bleibt denn letztlich das goldene Kalb selbst? Komisch, wie Paulus hier zitiert, so völlig am Thema vorbei. Götzendienst ohne Götzen? Paulus warnt vor Götzendienst und erwähnt noch nicht mal den Götzen, der angebetet wurde. Ich verstehe Paulus nicht. Wie kann man sich so Nebensächlichkeiten aussuchen, um auf die Hauptsache aufmerksam zu machen? Schauen wir uns jemand anders an, der auch warnen wollte. Stephanus erwähnt genau dieselbe Begebenheit und beide stehen sie unter einem großen Druck. Paulus weiß, er schreibt einen Brief und er kann nicht 35 Verse aus dem Alten Testament jetzt mit der Copy-Taste da in seinen Korintherbrief hineinsetzen. Und Stephanus steht vor einer ähnlichen Not, nur noch viel existenzieller. Er sieht nämlich schon die Augen der eifrigen Juden umherwandern. Sie schauen überall, wo sind hier die Steine? Und er weiß, es ist jetzt nicht mein Problem, dass ich zu wenig Platz auf dem Papier habe. Mein Problem ist, ich habe zu wenig Platz in meinem Leben, um das ganze Kapitel zu zitieren. Er muss sich beschränken. Und wie zitiert jetzt der Stephanus? Das ist ganz interessant. Er zitiert ganz anders als der Paulus. Und wir schauen uns noch einmal den Text aus dem Alten Testament an. Und jetzt schieben wir den Text beiseite und schauen, was bei Stephanus übrig bleibt. Und Stephanus schreibt oder sagt, zitiert, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Ja, Stephanus, der hat erfasst, worum es in diesem Text ging. Er erwähnt die Götter, er erwähnt die Abwesenheit Moses, er erwähnt das Verlangen, endlich was Greifbares vor sich zu haben. Das ist Götzendienst. Stephanus hat es richtig gemacht. Und wenn wir uns dann anschauen, wie Stephanus das Ganze noch kommentiert, da kommen alle Schlagworte vor, die wir mit Götzendienst in Verbindung bringen. Stephanus kommentiert diesen Sündenfall, um die Essenz und Tragik deutlich zu machen. Und er sagt, und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzenbilder ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heere des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Buche des Propheten, habt ihr etwa mir 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ja, ihr nahmt die Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes Remphan, die Bilder, welche ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Und man hat den Eindruck, also im Gegensatz zu Paulus, hat Stephanus den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt wissen wir, was das Schlimme an Götzendienst ist. Und wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, warum umgeht Paulus all die heiklen Worte, die man erwähnen sollte, wenn man vor Götzendienst warnen will? Man muss doch einfach auch die Dinge mal, den Stier und sogar das goldene Kalb an den Hörnern packen, um darauf aufmerksam zu machen. Was sagt denn das Neue Testament zum Götzendienst? Wie wird Götzendienst beschrieben? Und hier ist es Paulus, der am meisten dazu zu sagen hat. Und ich möchte in Kürze einfach diese Verse vorlesen, Galater 5, 19 bis 21, da sagt Paulus, Götzendienst ist ein Werk des Fleisches. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei und so weiter und so fort. Ein Werk des Fleisches. Fleisch, das bin ich mit all meinen natürlichen Möglichkeiten, Kräften und Lösungsvorschlägen und alles andere klammere ich hinaus. Und Paulus sagt, Götzendienst ist ein Produkt des Menschen, so wie er ist, des Menschen, der nicht auf Gott vertrauen will und der alle Ressourcen zusammenzieht. Und dann kommt Götzendienst dabei heraus, ein Werk des Fleisches. Weiter sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinigkeit und so fort. Welche Götzendienst und Habsucht, welche Götzendienst ist. Götzendienst wird bezeichnet als ein Glied auf der Erde. Mit unseren Gliedern können wir sündigen und dadurch charakterisieren wir unsere Glieder so sehr, dass sie manchmal in der Bibel behandelt wären, als wären sie die personifizierte Sünde. Der Herr Jesus sagt, reiß dein Auge aus, als ob das Auge die Sünde wäre. Und Paulus sagt hier, tötet die Glieder, die auf der Erde sind. Götzendienst, ein Glied, welches auf der Erde ist. Auf der Erde. So weit vom Himmel entfernt. Und noch niemand hat den Sprung von der Erde in den Himmel geschafft, aus eigener Kraft. Glieder, die auf der Erde sind. Eine komische Beschreibung, aber irgendwo ist auch was Tröstliches daran, wenn der Götzendienst als Glied auf der Erde bezeichnet wird. Das mag sich krass anhören, aber Paulus denkt auch krass, Glieder können amputiert werden. Das ist das Tröstliche an dieser Definition. Götzendienst ist ein Glied auf der Erde. Dann weiter in 1. Korinther 5, 11 sagt Paulus, Götzendienst ist ein Verhalten, welches aus der Gemeinschaft der Heiligen ausschließt. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendienster und mit einem solchen selbst nicht zu essen. Und nicht nur aus der Gemeinschaft der Heiligen schließt das aus, sondern aus dem Reich Gottes schließt Götzendienst aus. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht? Weder Hure noch Götzendiener noch alle anderen werden das Reich Gottes ererben. Und dann noch etwas. Paulus, ihr merkt, spricht oft über Götzendienst. Und Paulus ist ein guter Menschenkenner. Und der Paulus weiß, dass mein Freundeskreis, die Nachbarschaft, unter der ich mich freiwillig angesiedelt habe, die sagt immer auch was über mich aus. Und Paulus sagt, darf ich vorstellen, meine Nachbarschaft. Und der Götzendienst sagt das. Und dann stellt der Götzendienst seine Nachbarn vor. Und schaut einmal all die Verse, die wir gelesen haben. Wie heißen denn die Nachbarn des Götzendienstes? Im Galaterbrief. Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage. In Kolosser 3, Vers 5. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust. 1. Korinther 5, 11. Hurer, Habsüchtiger, Schmäher, Trunkenbolde, Räuber. 1. Korinther 6. Hurer, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Schmäher, Räuber. Epheser 5, 5. Hurer, Unreine, Habsüchtige. Offenbarung 22, 15. Hunde, Zauberer, Hurer, Mörder, jeder, der die Lüge liebt und tut. Götzendienst befindet sich in unangenehmer Nachbarschaft. Und wir sehen hier schon, Götzendienst ist nicht eine intellektuelle Sünde. Götzendienst ist eine sittliche Sünde in böser Nachbarschaft. Und dann als letztes, dann wird ganz explizit gesagt, was Götzendienst ist: Habsucht. Und was ist Habsucht? Ich gehöre nicht zu den großen Mathematikern, aber so ein bisschen was habe ich zusammengekratzt aus meiner Schulzeit und habe mich zu einer mathematischen Formel verleiten lassen. Habsucht ist Ego plus x hoch unendlich. Also Habsucht, das bin ich, multipliziert mit allem, was ich haben will und kann, und das Ganze potenziert bis ins Unendliche. Und das ist Götzendienst. Ich und das, was ich haben will. Mehr braucht's nicht zum Götzendienst. Und wir kommen jetzt so langsam dahin zu verstehen, warum Paulus so belanglos zitiert aus so einem gewichtigen Kapitel wie 2. Mose, Kapitel 32. Wie fühlt sich der Götzendienst von 2. Mose 32 an? Denn es ist auffallend, Paulus beschreibt hier, gibt eine rein äußerliche, symptomatische Beschreibung des Götzendienstes hier in unserem Vers. Sie setzten sich, sie aßen, sie tranken, sie standen auf und sie ließen sich gut gehen, sie belustigten sich. Das ist ja eine sehr symptomatische Beschreibung. Er kommt noch gar nicht auf den Kern zu sprechen, aber vielleicht sind die Symptome doch der Kern. Vielleicht zeigen uns die Symptome, die so unschuldig ausschauen, worum es im Götzendienst wirklich geht. Wie fühlt sich der Götzendienst von 2. Mose 32 an? Und da lassen wir zunächst einmal Paulus zu Wort kommen. Eine Symptombeschreibung des Götzendienstes durch Paulus. Wir haben eben schon gesehen, aller Welts Geschäfte beschreibt Paulus. Sich setzen ist das erste Verb. Essen, trinken, aufstehen, um ans Tagewerk zu gehen, ja? Um in die Fabrik zu gehen und die Brötchen zu verdienen und die Familie über die Runden zu bringen. Nein, Paulus fährt fort, sich setzen, essen, trinken, aufstehen, um zu spielen. Was ist das, was uns hier beschrieben wird von Paulus? Wessen Welt ist das? Wessen Welt ist angefüllt mit diesen fünf banalen Tätigkeitsworten? Sich setzen, essen, trinken, aufstehen und spielen. Wisst ihr, das ist die Lebensgestaltung eines Kleinkindes. Und jetzt sind wir dem Götzendienst schon ein wenig auf der Spur. Essen, trinken, sitzen, aufstehen, spielen, Bauklötzchen auf Bauklötzchen. Und ich bin glücklich. Und ich glaube, Paulus spricht hier, wir haben heute das schon mal gehört, wie modern Paulus ist. Paulus spricht von der Infantilisierung der Gemeinde Jesu als Götzendienst. Und wenn Gemeinde Jesu sich kindlich, goldig, lieb, unschuldig gibt, dahinter steckt mehr. Und davor will Paulus warnen. Eine Gemeinde, die sich an der Befriedigung ihrer Bedürfnisse genügen lässt, ist ein Kleinkind. Und Paulus sagt, darum geht es. Deswegen hat er diesen unscheinbaren Vers aus 2. Mose 32 herausgegriffen. Essen, es sich setzen, essen, trinken, aufstehen, spielen. Und sagt, werdet nicht solche Götzendiener. Macht's ihnen nicht nach. Was für Worte verwendet Paulus hier? Es ist ein interessantes Wort. Dieses Wort spielen kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Das ist wiederum tröstlich, dass es nur einmal verwendet werden musste im Neuen Testament. Es gibt ein Wort, peis, das heißt Kind, und hier ist das Verb peizo, und das heißt spielen. Das heißt, hier ist jetzt nicht irgendein Spielen gemeint. Man könnte ja da auch an Kolosserbrief denken, so singet und spielet dem Herrn eurem Herzen. Da ist nicht gemeint, dass ich den Kopf in den Spaghetti-Teller sinken lasse. Sondern mit dem Spielen ist das gemeint, was wir gestern gesehen haben, als unser Trio gespielt hat oder wenn der Chor singt, da ist das Spielen eines Instrumentes gemeint und das ist nicht etwas, was ein Kleinkind tut, sondern bis man mal so weit ist, da stecken noch tausende Stunden von Üben drinnen. Da wird ein ganz anderes griechisches Wort verwendet. Das Wort, was Paulus hier verwendet, ist einmalig im Neuen Testament und meint, das Spielen, und zwar konkreter geht es hier um kleinkindliches Spielen. Also da ist man noch nicht so weit, dass man schwierige Lego-Konstruktionen mit Batterie und mit Lichtern und Mechanik da ausführt oder Fischer-Baukästen. So weit ist das Kind in Korinth noch nicht. Es spielt noch mit den Holzblöcken und manchmal knappert es noch da dran, wenn die Zähnchen durchstoßen wollen. Spielen, das ist der Horizont. Das sind die Dimensionen, in denen sich Christen manchmal bewegen. Gemeindeleben wird in so einem Fall an seinem Unterhaltungswert gemessen, an der Kurzweile, mit welcher es seine Mitglieder unterhält. Und wir merken, wie nahe Paulus mit seiner Diagnose an unserer Zeit ist und wie furchtbar aktuell er spricht. Was steckt hinter dieser götzendienerischen Infantilisierung der eventgesteuerten Gemeinde Jesu? Die Absicht, den Besucher sowie das Gemeindeglied bei Laune zu halten und unmittelbare emotionale Bedürfnisse zu befriedigen. Und in dem Augenblick, wo wir als Gemeinde uns nur noch darum drehen, da sagt Paulus, hört auf, Götzendiener zu werden. Ihr habt es doch schon angefangen. Eure kindlichen Bedürfnisse und kindliche Bedürfnisse müssen immer sofort gestillt werden. Oder wer hat nicht schon schlaflose Nächte hinter sich gebracht, weil das Baby die ganze Zeit schreit und gestillt werden will? Muss sofort gestillt werden. Darin zeichnet sich ein kleines Kind aus. Und wenn wir unser Gemeindeleben auf dieses Niveau hinunterbringen, dann sagt Paulus nicht nur, na, das ist vielleicht ein wenig suboptimal, wie ihr als Gemeinde euch verhaltet, sondern er sagt, Vorsicht, schlagt 2. Mose 32 auf und findet euch dort wieder. Die haben damals dasselbe Problem gehabt. Welcher Götze wird denn hier angebetet? Paulus lässt uns immer noch im Dunkeln stehen. Er beschreibt nur die Symptome, er beschreibt nur Götzendienst, wie er von außen ausschaut, aber er hat noch kein Wort zu dem Götzen gesagt, der hier angebetet wird. Er hat das goldene Kalb nicht erwähnt. Braucht er auch nicht, denn ich glaube, wir wissen so langsam, wen Paulus sich hier ins Visier genommen hat. Unser Ego. Unser Ich, was nicht warten will, bis seine Bedürfnisse befriedigt sind. Götzendienst. Und Paulus sagt, da wo wir uns um unser Ich drehen Und wo wir unser geistliches Leben darauf reduzieren, es mir oder es uns gut gehen zu lassen, dass wir uns gut fühlen, da sind wir auf einem Weg, den das Alte Testament schon Götzendienst nennt. Das war die Symptombeschreibung durch Paulus. Jetzt blättern wir zurück ins Alte Testament und lassen Mose selbst zu Wort kommen. Eine Symptombeschreibung von Mose. Denn Mose hat ja durch die Leitung des Heiligen Geistes diese Verse überhaupt erstmal ursprünglich aufgeschrieben im Alten Testament. Und da steht, dieselben Verben, sich setzen, essen, trinken, aufstehen, und da heißt es dann, sich belustigen. Das heißt, Paulus übersetzt hier mit der Septuaginta spielen. Im Hebräischen steht da ein etwas anderes Wort, was ganz interessant ist, Zachak. Der eine oder andere, der weiß jetzt schon einen Namen aus der Bibel, der damit im Zusammenhang steht. Zachak erscheint 13 Mal im Alten Testament und bedeutet laut herauslachen, sich belustigen. Das heißt, das Volk Gottes setzte sich, es aß, es trank, es stand auf und es fing an laut zu lachen. Laut, sehr laut. Wir werden das gleich noch sehen. Wie laut die ihr Gelächter von sich gegeben haben. Und dieses Wort ist sehr interessant. Der Name Isaak, da steckt dieses Wort drin, Yitzchak. Da hat jemand laut gelacht und danach wurde sein Kind benannt. Und 6-mal bezeichnet dieses Verb das spöttische Lachen von Sarah und Abraham bei der Ankündigung Isaaks. Die konnte nicht an sich halten, die Sarah, und es ist einfach rausgerutscht. Sie hat laut aufgelacht, als ihr gesagt wurde, in deinem Alter, in eurem Alter werdet ihr einen Burschen haben. Und sie lacht laut hinaus und findet das köstlich, was ihr da gesagt wird. Da wird 6-mal wie dieses Verb, Zachak, für dieses Lachen, dieses ungläubige Lachen verwendet. Und dann wird das Verb noch 5-mal verwendet als Spotttreiben. Als die Frau von Potiphar den Josef verklagt, da beschuldigt sie den Josef, er hätte mit ihr Spott getrieben. Die Schwiegersöhne von Lot, als Lot sagt, auf ihr raus aus der Stadt, da haben sie nichts anderes übrig als ein spöttisches, zynisches Lachen über ihren Schwiegervater. Aha. Gestern im Tor gesessen, bei allem zugeschaut und heute der große Gerichtsprophet. Na, das können wir dir nicht glauben. Und dieser Spott, dieses spöttische Lachen, da wird dieses Verb Zachak verwendet. Sarah beschwert sich einmal über Ismael, dass der seinen Spott mit ihrem geliebten Sohn getrieben hätte. Und die Philister, als sie den blinden Simson in diese große Halle hineinbringen, und da treiben sie ihren Spott mit ihm. Da wird das Wort verwendet. Und furchtbar, dass dieses Verb verwendet wird, um zu zeigen, wie Israel meinte, Gott dienen zu können. Es geht hier letztlich, ob bewusst oder unbewusst, ich traue mich nicht, das zu beurteilen, der Text legt sich da auch nicht fest, meines Erachtens, aber es geht um Spott über Gottes Heilshandeln. Stellt euch vor, die gießen ein goldenes Kalb, stellen es vor sich hin und dann rufen sie laut, hier ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und sie machen ein Festmahl hinterher, ein Bankett, zu dem alle geladen sind. Und dann geht es lustig her und sie lachen laut. Furchtbar. Diese Episode, auf die Paulus sich hier beruft, in 1. Korinther 10, ist einer der geistlichen Tiefpunkte im Leben von Israel. Und Paulus erinnert daran und sagt, macht es nicht genauso. Und es ist interessant, dass Paulus hier die äußere Schau nimmt und sagt, wie fühlt sich das an, dieser Götzendienst? Schauen wir noch ein wenig weiter. Was sind die Symptome? Wir haben ja da mehrere Augen- und Ohrenzeugen und 2 von ihnen werden erwähnt. Zunächst einmal Josua. Da lesen wir in 2. Mose 32, als Josua mit Mose vom Berg herunterkommt, nachdem die 10 Gebote empfangen wurden. Und Josua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte. Und er sprach zu Mose: Mose, ich höre da was, warte mal, was ist das? Die jauchzen? Nein, Kriegsgeschrei. Da müssen Feinde gekommen sein. Die müssen in unserer Abwesenheit das Volk überfallen haben. Kriegsgeschrei ist das, Kriegsgebrüll. Das Jauchzen. Gottesdienst, der sich anhört wie Kriegsgebrüll. Und hier wird auch ein interessantes Wort verwendet. Ra heißt das. Das kommt nur 3-mal im Alten Testament. Und da ist es recht einfach zu schauen, was dieses Wort bedeutet. Es wird einmal verwendet im Propheten Micha 4, Vers 9. Was schreist du aber jetzt so laut, Ra? Ist kein König bei dir? Sind deine Ratsherren umgekommen, dass dich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärende? Hier wird dieser Lärm, den das Volk Israel erhoben hat, als es seine götzendienerische Festversammlung hatte, der wird beschrieben mit dem Wort Ra, und dieses Wort Ra wird hier verwendet. Und was beschreibt dieses Wort Ra? Es beschreibt den Lärm einer antiautoritären Menschenmenge ohne obrigkeitliche Kontrolle. So schreit ein Volk, wenn der König mal auf Urlaub ist. Er ist weg. Jetzt können wir mal so richtig auf die Pauke hauen. Dafür wird das Wort verwendet. Alle Hemmungen fallen lassen. Man weiß, es ist niemand dabei, der kontrolliert. Und gleichzeitig das Stöhnen einer Gebärenden. Und dieses Wort wird verwendet um das Jauchzen. Man möchte gar nicht das Wort Jauchzen verwenden. Es widerstrebt einem, um das Jauchzen des Volkes Gottes zu beschreiben. So ein Wort verwendet der Heilige Geist in 2. Mose 32. Und dann kommt dieses Wort noch vor in Hiob. Da wird von Gottes Reden durch die Natur gesprochen. Sein Donnern kündigt ihn an. Die Herde sein Heraufsteigen im Gewitter. Sein Donnern, da steht das Wort Ra. Wenn Gott donnert. Und dieses selbe Wort wird für das Jauchzen des Volkes Gottes verwendet. Donnergrollen. Kriegsgeschrei. So wird das Wort hier verwendet. Was hat Josua gehört von diesem Götzendienst des Volkes Gottes? Das, was er hörte, war laut, frenetisch, unbeherrscht, hemmungslos. Und es gab Israeliten, die sagten: Ja, Josua, das ist unser Gottesdienst. So macht man das heute. So beten wir Gott an. Ja, als ihr auf den Berg hochgingt, vorher haben wir es noch anders gemacht, aber inzwischen haben wir die Form unseres Gottesdienstes ein wenig geändert. Wir haben da eine Freiheit und einen Freimut gewonnen, den ihr uns früher nicht zugestanden habt. So ist das heute. Alle Selbstkontrolle und alle externe Kontrolle fahren lassen, Emotionalität pur. Das war, was damals in der Wüste vor dem Berg Sinai stattfand. Und was hat Mose gehört? Es ist interessant, sich das vorzustellen, wie Mose mit dem Josua da runtergeht. Es kann sein, dass Mose schon etwas schwerhöriger war als der Josua. Er bietet mehr Interpretationsvarianten für diesen Jubel an. Da lesen wir: Und Mose sprach, und er hört zu: Was ist das für ein Lärm? Es ist nicht der Schall von Siegesgeschrei. Es ist auch nicht der Schall von Geschrei der Niederlage. Ach, das ist ja Wechselgesang, den ich da höre. Ist das nicht absurd, dass man Wechselgesang mit Kriegsgeschrei verwechseln kann? Es ist ein Wechselgesang, der sich zunächst anhört wie das Siegesgebrüll von Soldaten. Ich habe das mal gehört im Fernseher. Ich war wahrscheinlich auf einer Parade auf dem Roten Platz. Wenn sie dann stehen und der Oberkommandierende sagt was und dann diese ganzen, dieses Jahr waren es, ich glaube, 17.000 Soldaten, aber dann tausende von Soldaten, dann rufen sie: Hurra! Lobpreis, sagt der fromme Israelit. So hat sich das angehört. Wie Siegesgebrüll von Soldaten. Die wissen, wir haben es gepackt, wir haben die Stadt eingenommen, die Feinde fliehen auf hinterher. Und man schreit sich gegenseitig Mut zu. So hat sich der Wechselgesang angehört damals. Mose hört noch einmal hin und dann sagte, nein, nein, es hört sich nicht wie Siegesgebrüll an. Es hört sich eher wie das entsetzte Schreien von Soldaten beim Erkennen ihrer nahenden Niederlage. Was rufen sie Soldaten dazu? Schmeiß die Waffe weg, nichts wie zurück, die kriegen uns. Wechselgesang. Das götzendienerische Jauchzen war ein unbeherrschtes Gröhlen, Schreien, Johlen, Brüllen. Auf diese Thematik kommt Paulus im Epheserbrief zu sprechen und er vergleicht dort Gottesdienst mit Götzendienst, Epheser 5, 17 bis 18. Darum seid nicht töricht, berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet verständig, was der Wille Gottes ist und werdet mit dem Geist erfüllt. Was für ein Kontrast. Und da in der Wüste, da hat Israel Grenzen verwischen lassen. Und hat gedacht, wenn ich mich ganz fahren lasse, wenn ich einfach alles loslasse, das muss doch Gottesdienst sein. In der Bibel ist Götzendienst keine intellektuelle Verehrung, sondern eine grobe sittliche Verfehlung. Warum? Weil intellektuelle Verehrungen in Hemmungslosigkeit und grobes sittliches Fehlverhalten führen. Das heißt, die Bibel präsentiert Götzendienst so, wie er sich im Alltag anfühlt. Im Römerbrief spricht Paulus davon, sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie hielten sich für weise. Das ist das intellektuelle Gewand von Götzendienst. Aber dann sind sie dem Begierden ausgeliefert. Unsittlichkeit prägt sie, Schande prägt sie. Hemmungslosigkeit, Unsittlichkeit und Schande, die sich unter dem intellektuellen Gewand des Götzendienstes verbergen. Und ich frage mich, inwiefern zeigt unser gegenwärtiges evangelikales Christsein in den äußeren Symptomen einer kindlich unreifen Ausgelassenheit, Sinnlichkeit und Spaßkultur eine götzendienerische Verehrung des Ego? Und muss Paulus nicht auch uns und unserer Christenheit zurufen, hört auf, Götzendiener zu werden? Er warnt nicht nur, fangt gar nicht erst an. Er sagt, hört auf, Götzendiener zu werden, weil wir Gott vom Thron gestoßen haben und was anderes auf den Thron gesetzt haben. Welcher Götzendienst ist denn schlimmer? Das, was wir allgemeinhin als Götzendienst definieren, der offene Götzendienst, und da kann man sich schnell ergehen über die böse römisch-katholische Kirche mit ihrer Vereinnahmung heidnischer, vorchristlicher Elemente, oder der subtile Götzendienst von Teilen auch des evangelikalen Christentums mit seiner Betonung sinnlicher Erlebniselemente. Und die Trennlinie zwischen den beiden ist gar nicht so scharf. Die ist sehr durchbrochen. Beides ist derselbe Götzendienst, der unter Gottes Gerichtsandrohung steht. Es ist sehr leicht, Götzendienst zu identifizieren. Ob das jetzt die Buddha-Statue in unserem katholischen Österreich, ihr könnt auf die entlegenste Alm gehen und dort findet ihr ein kleines Kiesbeet und Buddha sitzt da drinnen. Ist leicht zu identifizieren. Das Hufeisen über dem Garagentor. Und sehr leicht können wir darüber stundenlang sprechen. All das Heidentum, was hineingekommen ist. Ich kann mich erinnern, in einer Gemeinde, ich möchte jetzt gar nicht groß bewerten, ob das gut oder schlecht ist, in einer Gemeinde, wo man den Christbaum verbannt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, ist auch ganz egal. Aber das Interessante war, der Christbaum wurde verbannt. Und wenn man die Geschwister besucht hat, dann ist man immer ins Wohnzimmer eingeladen worden. In der Vorweihnachtszeit nur noch in die Küche. Man kann sich stundenlang über diese über diese doch relativ nebensächlichen Attribute und erhalten. Das ist doch nicht der Kern. Und Paulus öffnet uns hier die Augen für den Kern von Götzendienst. Und der ist mir viel näher als der Weihnachtsbaum, der vielleicht 2 Wochen in meiner Wohnung steht. Mein Ego schleppe ich 365 Tage im Jahr mit mir herum. Das ist doch viel gefährlicher. Und wie neulich ein Bruder mit mir diskutierte, ob man als Christ den Geburtstag feiern darf oder nicht besser ignorieren sollte. Ach, ich habe größere Probleme. Nicht mein Geburtstag steht mir im Weg bei der Nachfolge des Herrn, sondern ich selbst, mein selbstsüchtiges Herz. Da sitzt der Götze. Dieser subtile Götzendienst, Selbstvergebung und Selbstliebe, geführte Meditation oder in einer Zeitschrift. Ich finde mich gut. Lieber Christ, da möchten wir dich hinbringen, dass du dich gut findest. Oder, das ist nun wirklich äußerst offensichtlich, 10 Meditationen für Christen. Als ich studiert habe, da hatte ich in Mainz einen Professor. Der war Professor für praktische Theologie in Mainz und in Basel, Pfarrer im Westerwald und Zen-Großmeister. Und so ein sympathischer Mensch, so eine gewinnende Persönlichkeit. Und ich habe gemerkt, ich war damals 19, 20 Jahre alt, ich habe gemerkt, ich halte dem nicht stand. Und ich habe mein Theologiestudium in Mainz gestrichen, habe die Notbremse gezogen. Es war mir zu subtil. Ich bin damit nicht klargekommen und habe gemerkt, das ist zu gefährlich für mich. Der zweite Punkt, jetzt müssen wir uns sputen. Aber eine Schwester hat mir vorhin schon tröstend zugeraunt von hinten. Vielen Dank, liebe Schwester, mit dem Mittagessen können wir unter Umständen doch auch warten. Danke. Du weißt gar nicht, was du angerichtet hast damit. Ursachenforschung in 2. Mose 32. Was sind die Gründe, dass es zu dieser Entgleisung gekommen ist? Ungeduld und Sehnsucht nach einer menschlichen Identifikationsfigur. Und als das Volk sah, dass Mose verzog, von dem Berge herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron wiederholt das dann als Rechtfertigung und sagt genau dasselbe und schiebt den Ball, den schwarzen Peter, Mose zu und hat: Du warst einfach zu lange weg gewesen und deswegen haben wir doch einen Götzen gebraucht vor uns. Offenbar konnte Israel sich Gottes Gegenwart nur vorstellen in der Person Moses. Aber die Schrift sagt uns doch im 2. Korintherbrief: Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Es sollte doch eigentlich zweitwichtig sein, ob Mose da ist oder nicht. Gott war doch da. Die Wolke war doch nicht weggegangen. Die Feuersäule ist doch nicht weggegangen, nur weil Mose weg war. Aber das hat ihnen nicht genügt. Sie haben so sehr auf Mose geschaut, dass in dem Augenblick, wo Mose weg war, da mussten sie sich was schaffen, was diesen Mose ersetzt. Götzendienst. Es ist schon ein Mann ein paar Mal aus Hebräer 11 zitiert worden. Durch Glauben verließ er Ägypten, Mose, und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Haben wir vielleicht verlernt, so aus Glauben zu leben, als sähen wir den Unsichtbaren? Und ist das vielleicht der Grund, warum immer mehr Erlebbares, und zwar sofort Erlebbares, in unser Gemeindeleben hineingepackt werden muss? Liegt hier vielleicht der Kern des Problems? Das evangelikale Lager wiederholt den Fehler der Volkskirche sowie jeder Religion, nämlich das Bestreben, geistliche Wahrheiten visualisierbar, greifbar, erfahrbar und fühlbar zu machen, in Kultgegenständen, in leiblichen Übungen und in christlichen Stars. Das ist eine große Gefahr. Und wir müssen aufpassen, dass wir dem nicht erliegen. Israel will Mose sehen und deswegen, weil es Mose sehen will, sieht Israel seinen Gott nicht mehr, der doch gegenwärtig ist, nicht weniger als kurz vorher, als Mose noch bei ihm war. An der Gegenwart Gottes hat sich nichts geändert. An der Gegenwart Moses schon, aber nicht an der Gegenwart Gottes. Paulus warnt davor in 1. Korinther 1. Da erzählt er und er sagt, ich meine damit, jeder von euch sagt etwas anderes. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, ich zu Kephas, schließlich ich zu Christus. Und dann sagt Paulus, ja wie, ist Christus denn zerteilt? Wurde Paulus etwa für euch gekreuzigt? Oder seid ihr vielleicht auf den Namen von Paulus getauft worden? Die brauchten auch jemanden vor sich, um an den zu glauben, der unsichtbar ist. Genau dieselbe Problematik wie bei Gottes Volk in der Wüste. Denn ich habe mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Wie sieht jetzt Gott das? Wir haben gesehen, was Paulus dazu sagt. Wir haben gesehen, was Josua wahrgenommen hat, was Mose wahrgenommen hat. Wie sieht denn Gott diese Dinge? Was sagt denn Gott, wohin führt uns unser Ego und der Dienst für unser Ego? Und als Mose da hinuntersteigt, da sagt Gott zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verderbt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergebeugt und haben ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat. Und Jahwe sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Und hier sehen wir die Diagnose Gottes. Mit drei Worten, ganz prägnant, bringt Gott hier auf den Punkt, worum es geht. Er verwendet die Worte verderbt, abgewichen und schließlich hartnäckig. Und schauen wir uns diese Worte an, um Gottes Diagnose verstehen zu können. Das Wort verderbt, im Hebräischen heißt das Schachat. Es ist interessant, wo das vorkommt. Ihr erinnert euch, Jeremia ging, hat seinen Gürtel genommen und hat ihn in eine Felsspalte gelegt. Und dann, eine geraume Zeit später, geht er dahin, um den Gürtel wieder zu holen, diesen Ledergürtel. Und ich ging an den Euphrat und grub und nahm den Gürtel von dem Ort, wo ich ihn verborgen hatte. Und siehe, der Gürtel war verdorben oder verrottet, taugte zu gar nichts mehr. Er hat einen Ledergürtel in der Erde vergraben. Leder ist ein schönes Material. Und ich sehe hier eine Menge schöne lederne Schuhe vor sich. Aber wenn die zu lange der Erde ausgesetzt sind, dann schauen sie nicht mehr so gut aus. Verrottetes Schuhwerk, verrottetes Leder. Und dieses Wort verwendet Gott in Bezug auf sein Volk und sagt, verderbt, verrottet, taugt zu nichts mehr. Hiob verwendet dasselbe Wort und sagt, zur Verwesung rufe ich, du bist mein Vater, zu dem Gewürm meine Mutter und meine Schwester. Gott beschreibt hier also einen Prozess des Verfaulens bis hin zur endgültigen Verderbtheit, Ungenießbarkeit, wenn man sich unter dem Gewürm vor dem lebendigen Gott verbirgt. Das zweite Wort, abgewichen, das heißt zur, das wird auch mehrmals verwendet. Und in Jeremia, da sagt Gott, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Und wie hast du dich von mir abgewandt? Das wird hier übersetzt als verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks. So hat Gott sich sein Volk vorgestellt. Und so ist Gottes Volk geworden, als es sein eigenes Ich angebetet hat, als es meinte, mein Glaube muss dazu dienen, mir sofort Befriedigung zu schaffen. Durch die Abwendung von Gottes Wegen verändert man sich, man verwildert und man verliert das Edle, den Adel der Herkunft. Und Gottes Volk steht in der Gefahr, seinen Adel zu verlieren. Auch Königskinder können sich wie Gassenjungen benehmen. Und davor warnt uns Gott. Und das dritte Wort, hartnäckig, das kennen wir alle. Und manch einer hat es schon erlebt, diese Hartnäckigkeit. Manch einer hat sich geplagt mit seiner Hartnäckigkeit. Und gut, wenn es nur physisch war und wiederhergestellt werden konnte, ein steifes Genick. Was bedeutet das denn? Das bedeutet Verlust der Beweglichkeit. Es bedeutet Tunnelblick. Man hat den Kopf so schräg und man kann nur noch so sehen. Ich sehe nicht mehr, was rechts oder links ist. Ich sehe nur noch das vor mir, weil ich mein Genick nicht mehr bewegen kann. Permanente Schmerzen, verengter Blick. Aber geistlich kann dasselbe passieren. Hartnäckigkeit. Das ist der Verlust geistlicher Beweglichkeit. Keine geistliche Freude. Permanente Ich-Bezogenheit, Verlust geistlicher Lebensperspektive, Wüste statt Kanaan. Und dann zum Schluss vom Götzendienst zurück zum wahren Gottesdienst. Ich habe jetzt in den letzten Wochen die Königsbücher und die Chronikerbücher gelesen. Und es ist interessant, bei so vielen Königen steht dann, die Lebensgeschichte kann man noch lesen in dem und dem Buch, die frühere und die spätere. Und bei dem einen war die frühere bös und die spätere gut. Und bei dem anderen war die frühere gut, die spätere schlecht. Möge es bei uns sein, dass es zu einer Zäsur kommt und dass man dann eine Lebensgeschichte hat, die frühere und die spätere, und man davon berichten kann, es kam der Zeitpunkt, wo Gottes Volk wiederhergestellt wurde. Und hier sehen wir Gideon als ein schönes Beispiel. Als Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe, mein Herr, Herr, habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn daselbst einen Altar und hieß ihn, der Herr ist Friede. Da steht noch, bis auf den heutigen Tag zu Ophra der Abiesriter. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Pharren, den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Pharren, der siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue die Astarte um, die dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Pharren und opfere ein Brandopfer mit dem Holz der Astarte, die du umhauen wirst. Wisst ihr, vielleicht hat Gott heute den Finger auf unser Gemeindeleben gelegt. Vielleicht auch nicht. Wir kommen aus konservativen Gemeinden, da muss Gott vielleicht nicht so fest seinen Finger auf das Gemeindeleben legen. Vielleicht konnten wir mit Gottes Hilfe diese Gefahren bislang umgehen. Aber Gottes Finger liegt schwer auf meinem Leben, liegt schwer auf meinem Herzen, wo das Ich immer wieder auf den Thron klettern will und Gott vertreiben will. Gibt es da eine Kur? Wenn ich erkannt habe, dass auch ich mein Christenleben so definiere, es ist das so gut, damit es mir gut geht, und zwar jetzt, bin ich mir da durch Gottes Geist heute auf die Schliche gekommen? Was kann ich denn dann tun? Bei Gideon sehen wir, was Gottes Wort uns empfiehlt. Zunächst einmal suche die Begegnung mit dem Herrn. Reiße den Götzenaltar nieder, der vielleicht in deinem persönlichen Leben, den du aufgeschichtet hast, der entsteht nicht so, sondern den baut man. Manchmal braucht es Jahrzehnte, bis man einen kapitalen Götzenaltar gebaut hat. Und drittens, bringe das richtige Opfer für Gott. Suche die Begegnung mit dem Herrn. Jakobus thematisiert das. Und Jakobus sagt, naht euch zu Gott, dann naht Gott sich euch. Reinigt die Herzen und die Hände, ihr Sünder, und macht eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seid. Jakobus kennt mich. Jakobus weiß, dass ich es auf dem Thron meines Lebens immer wieder zum Gerangel kommen lassen will. Fühlt euer Elend, und es ist doch ein Elend. Oder wer von uns ist glücklich, wenn er sein Ego auf dem Thron hat? Ist da einer unter uns, der dabei glücklich sein kann? Wir spüren es doch alle, dass wir dabei elend sind. Trauert und heult, euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist die Therapie, die Gott anbietet, nachdem er die Diagnose gestellt hat. Das Zweite, haben wir gesagt, reiße den Götzenaltar nieder. Philipper 3, aber was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich Christum gewinne, Paulus hat den Altar niedergerissen. All das, was sich im Laufe seiner Erziehung, seiner Ausbildung da angesammelt hat und was Bausteine für diesen Altar waren, bei Gamaliel gelernt, aus dem Stamm der Benjaminiter und so weiter. Dein total begabter Mensch, daraus hat sich der Altar zusammengefügt. Und Paulus reißt ihn nieder und sagt, Dreck ist das alles. Nichts ist es wert. Und das Dritte, bringe das einzig richtige Opfer für Gott. Und das, was Paulus in Römer 12 sagt, das ist eine Entscheidung. Und Paulus spricht zu Christen, die schon seit Jahren den Herrn kennen. Und er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Bringt eure Leiber dar. Bringt eure Bedürfnisse dar als Opfer. Bislang haben die Bedürfnisse auf dem Altar gesessen und gewartet, dass ich ihnen Opfer bringe. Und jetzt sagt mir Gottes Wort, bring die Bedürfnisse, alles weg damit. Das ist die Frage einer Entscheidung. Und die kann ich heute treffen. Wenn ich entdeckt habe, das, was über die Götzendiener gesagt ist, das ist doch über mich gesagt worden. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist bereit, ab heute deine Biografie Teil 2 zu schreiben. Die spätere Lebensgeschichte. Hört auf, Götzendiener zu werden, gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu spielen.